Auch die ihr noch dazu gekommen seid, während des Lobpreises, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen in der Citykirche Darmstadt. Gott ist hier. Das ist das tolle, super, schöne, Gott ist hier. Warum bist du hier? Was willst du hier? Warum bist du hier? Was ist der Grund, dass du sagst, heute Morgen verlasse ich mein wunderbares Bett? Du sagst, ich bin hier, weil es nicht so wunderbar ist. Kann ja auch mal sein, dass das Bett nicht so wunderbar ist. Aber warum bist du hier? Warum? Was willst du hier sehen? Was ist der Grund? Also Jesus sagte zum Beispiel, Johannes kam, sagt, bist du der da kommen soll? Sie an die Volksmenge sagt, was seid ihr in die Wüste, also in die Einöde oder in der Wildnis hinausgekommen anzuschauen? Was wollt ihr hier anschauen? Warum? Jesus hat es gesagt. Jesus. Weil Johannes saß nämlich im Gefängnis und Johannes hat gesagt, Herr, Johannes war voller Zweifel auf einmal. Herr, bist du der, der da kommen soll? Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus sagt, ich bin's. Und glückselig, Makarios, beneidenswert glücklich, ist der, der sich nicht an mir ärgert. Als die Jünger aber hingingen, die vom Johannes, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden und sagte über Johannes, was seid ihr in die Wüste hinausgekommen anzuschauen? Ein Rohr, vom Wind hin und her bewegt? Und dann fragt er nochmal, hallo? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Schaut, die, welche weiche Kleider tragen, die findet ihr in den Häusern der Könige. Also das kann es auch nicht. Und er fragt ein drittes Mal, was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Warum nehmt ihr diese Strapazen auf euch, in die Wildnis zu gehen, zu diesem Mann? Was wollt ihr? Warum? Was ist der Grund? Was willst du da sehen? Ein Propheten, ja, sage ich euch, und mehr als ein Propheten, dieser ist es, von dem geschrieben steht. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Johannes war der Wegbereiter von Jesus. Und Jesus sagt, mehr als ein Prophet. Und Jesus sagt, er hat mir den Weg bereitet. Das heißt, Johannes, schau dir mal die Predigten von Johannes an. Manch einer von euch würde heute sagen, wenn ich so eine Predigt halten würde wie der Johannes, also hier komme ich nicht mehr her. Also der Johannes sagt, ihr seid so verdorben, die Axt ist schon an die Wurzeln gelegt, ihr werdet umgehauen. Dann sagt er, ihr werdet von der Tenne, ihr werdet richtig durchgesiebt. Und dann, schau mal, was er für Predigten hält, voll der Knaller. So stark, dass er sogar dafür eingesperrt wird. Was seid ihr gekommen zu sehen? Was wollen wir sehen? Warum sind wir hier in diesem Gottesdienst? Was möchtest du sehen? In Johannes 12, Vers 20 und 21, da lesen wir von einer Gruppe von Griechen. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Wahrscheinlich waren das Proselyten, also Griechen, die zum Judentum übergetreten waren. Um anzubeten. Es waren gottesfürchtige, aus der griechischen Welt sprechende Leute des östlichen Mittelmeerraums, die zum Passafest gekommen waren. Diese Griechen, kommen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Wir möchten Jesus sehen. Wenn du das griechische Wort anschaust, sehen, da geht es nicht darum, wir haben so ein Verlangen, diesen Jesus zu sehen. Der Grundtext zeigt, wir sind hier und wenn wir jetzt schon mal zum Passa hier sind, da wollen wir einfach mal gucken, überall redet man von dem, was ist das für ein Typ? Dürfen wir den mal anschauen, also so wie so ein Affe im Zoo? Dürfen wir ihn mal anschauen? Dürfen wir diesen Jesus mal anschauen? Ja, Philippus sagt, da muss ich in die nächste Instanz gehen. Er geht zu Andreas und sagt, du Andreas, das sind irgendwelche Griechen, die wollen diesen Jesus sehen. Okay, Andreas und Philippus gehen zu Jesus. Andreas sagt, komm, wir gehen mal zum Jesus hin und fragen, Jesus, wie sieht es aus? Da sind welche, die wollen dich angucken. Also hier war nicht so, ich will eine Beziehung, ich will ihn angucken. Dann gibt es jemand anders. Herr, also wir sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Dann sehen wir Lukas 19, Vers 3, Zachäus. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Ist jemand klein von Gestalt heute? Ich kann dir leider keinen Maulbeerbaum anbieten. Höchstens auf den Stuhl klettern und schauen, wenn du nicht den Überblick hast. Aber Zachäus, er suchte Jesus zu sehen. Dieses suchte Jesus zu sehen, das, dieser Satz oder diese Aussage steht im Imperfekt und es bezeichnet eine andauernde oder wiederholte Handlung, die in der Vergangenheit liegt. Dieser Zachäus, der hat also in der Vergangenheit immer wieder, wenn er hörte, Jesus ist in der Nähe, immer wieder versuchte er, diesen Jesus zu sehen, aber das heißt, er war so klein, immer verdeckten ihn die anderen Leute, er konnte Jesus nicht sehen. Aber dieser Zachäus, der hat gesagt, naja, war halt nichts, habe ich ihn halt nicht gesehen. Ich will diesen Jesus sein. Er suchte, auch hier das Wort, er suchte, um zu finden. Ich muss unbedingt in Kontakt mit diesem Jesus kommen. Er suchte, um zu finden. Und die ganze Vergangenheit, das heißt, er hat es immer wieder probiert und immer wieder probiert und immer wieder. Aber er war zu klein. Er konnte Jesus nie sehen. Und eines Tages hat er gesagt, es reicht mir. Ich bin zwar ein bekannter Geschäftsmann hier, auch bekannt als dickes Schlitzohr, das die Leute betrügt, denn er war ein Mann von Ansehen. Jeder kannte ihn. Jeder wusste, was das für ein Typ ist. Jeder wusste, welche Geschäfte er betreibt. Aber er sagt, es ist mir egal, welchen Status ich habe, was die Leute von mir denken. Ich muss Jesus sein. Und da es in der Vergangenheit nicht geklappt hat, irgendwie durchzukommen, Jesus sagte, aha, der kommt wieder diese Straße entlang und er klettert auf einen Baum und sagt, ich will endlich Jesus sehen. Er hat es versucht in der Vergangenheit, ich will Jesus sehen, ich will Jesus sehen. Aber er hat ihn nie gesehen, immer nur gehört. Er war zu klein, er konnte ihn nicht sehen. Und er stieg auf den Maulbeerbaum. Und dann sah er Jesus. Und weißt du, was mir aufgefallen ist, Gott sieht Menschen, die ihn wirklich wollen. Er sieht solche, die ihn suchen, die sagen, ich will dich. Weißt du, ich meine, Jesus, wenn er da durch die Stadt läuft, also keiner von uns läuft durch die Stadt mit dem Kopf in der Luft, Gesicht nach oben, was guckst denn du? Hey, was guckst du? Ne? Nein, man geht normal, aber er kommt an diesem Baum, der Heilige Geist, da oben sitzt einer, der sucht dich. Und er guckt, sagt Zachäus, woher wusste er, dass er Zachäus heißt? Keine Ahnung, wird uns nicht gesagt. Zachäus, komm schnell runter. Heute kehre ich in dein Haus ein. Ich komme heute bei dir zu Besuch. Ich komme zu dir nach Hause. Und Jesus lässt die ganze Volksmenge stehen. Es heißt, eine Massen, eine riesen, mega Volksmenge. Jesus lässt die alle auf der Straße stehen und geht mit dem Zachäus zu ihm nach Hause. Ich weiß nicht, ob wir das gemacht hätten. Wir hätten doch die Chance zum Predigen genutzt. Wenn schon mal so viele Leute da stehen, dann wollen wir doch mal jetzt richtig Gott rauslassen. Wollen wir doch mal wirklich schauen, so oft kriegen wir diese vielleicht nicht mehr zusammen. Aber jetzt lässt sie stehen. Und weißt du, dann heißt es, und die Volksmenge regte sich auf. Sie ärgerte sich. Wie weiß er denn nicht, was das für ein Mensch ist, dieser Zachäus? Das ist doch ein Betrüger. Das ist doch ein Mann, dem wir nicht vertrauen würden. Und er ist der Letzte, zu dem wir ins Haus gehen würden. Unsere Pharisäer und Schriftgelehrten, die würden den niemals besuchen. Nie. Aber Jesus geht hin. Und es gibt ein riesen Barbecue. Es wird geschlachtet, es wird gebraten, es wird gegrillt, es wird gebrutzelt. Und all die anderen schrägen Typen, die Geschäftsbeziehungen mit dem Zachäus haben, werden auch noch alle eingeladen. Und Jesus ist in echt cooler Gesellschaft. Aber da ist jemand, der suchte ihn. Ich will ihn. Und die Frage ist, Was wollen wir? Was erwartest du heute Morgen? Willst du Jesus sehen? Wir wissen, dass Jesus da ist. Wir wissen es theologisch, er wohnt in uns. Aber theologisch zu wissen, dass Jesus in mir wohnt, das reicht mir nicht. Das lässt mich weiter im Trocknen stehen, wenn da nicht mehr ist. Ich will Jesus sehen. Ich will Jesus sehen. Ich wünsche mir, dass du heute Morgen sagen kannst, ja, ich will Jesus sehen. Vielleicht sagst du es mal so für dich zu Jesus. Jesus, ich will dich sehen. Willst du ihn sehen? Ich will dich sehen, Jesus. Sag es ihm einfach mal. Ich will dich sehen, Jesus. Ich will dich sehen, Jesus. Jesus, ich will dich sehen. Ich will dich sehen, Jesus. Ich will dich sehen, Jesus. Es geht nicht um Gottesdienst, es geht nicht um Religion. Zachäus suchte, ich sagte, in der Vergangenheit, immer wieder hat er versucht, ihn zu sehen. Er war zu klein. Ich weiß nicht, welche Umstände in deinem Leben gewesen sind, die verhindert haben, Jesus in deinem Alltag, in deinem Leben zu sehen. Aber ich habe die gute Nachricht für dich. Jesus ist hier, um sich dir zu zeigen. Jesus ist ein ganz persönlicher Herr. Er ist hier heute Morgen. Der Vater ist hier heute Morgen. Das ist so grandios, mit Gott zu sein. Nach der Auferstehung war Jesus mit seinen Jüngern 40 Tage unterwegs. In Johannes 20, 19 bis 20 lesen wir, als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hat, er zeigte ihnen die Hände und die Seite, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. In Apostelgeschichte 1, Vers 3 berichtet Lukas, dieser Jesus hat sich den Jüngern auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betrafen. Nach seiner Auferstehung, wir wissen erst dann, wenn du länger in der Citykirche bist, dann weißt du, nach der Auferstehung brachte er sein Blut ins Allerheiligste. Der Hebräerbrief sagt, es musste geschehen, er war ja der hohe Priester. Und der hohe Priester brachte sein eigenes Blut dorthin. Und wir sehen, da ist diese Maria, die am Grab weint. Und Jesus ist ja dabei, die ganze gläubige Gesellschaft aus dem Alten Testament in den Himmel zu bringen mit seinem Blut. Und diese ganze Reisegesellschaft, die stoppte und Jesus geht da in diesen Garten, da wo dieses Grab ist, und er sieht die Maria, wie sie da auf den Knien sitzt und weint. Und er sagt, Frau, warum weinst du? Sie denkt, ach, das ist der Gärtner. Und Jesus sagt dann, Maria. Da erkennt sie, es ist Jesus. Und Jesus sagt, rühre mich nicht an, ich bin noch nicht bei meinem Vater gewesen. Aber ich gehe jetzt zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und dann ging Jesus, der Hebräerbrief sagt, er brachte sein Blut in das Allerheiligste. Und dann kam er zurück und war 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs. Und dann Himmelfahrt, wo er dann sagt, ich gehe und diese Welt wird mich nicht mehr sehen. Die Jünger sagen, okay, Herbert, ist ja 40 Tage, ist er ja mit ihnen unterwegs gewesen, hat sich auch immer wieder gezeigt. Und wenn wir die Evangelien anschauen, dann heißt es, er offenbarte sich ihnen in einer andersartigen Gestalt. Also immer wieder auch anders. Die Emmaus-Jünger erkannten ihn nicht erst an dem, wie er zum Abendessen das Brot brach. Da war kein Abendmahl gefeiert. Genauso wie wir oft sagen, die Jünger in den Häusern, in der Apostelgeschichte, sie feierten in den Häusern überall das Abendmahl. Stimmt nicht, es geht einfach nur, sie brachen das Brot. Es war üblich, dieses Brot zu brechen. Du ein Stück, du auch ein Stück. Lass uns zusammen Abendessen. Es war ein Abendessen. Vielleicht haben sie auch mal Abendmahl gefeiert, aber darum geht es absolut nicht. Sie haben das nicht gemacht. Jetzt sagt Jesus seinen Jüngern, diese Welt, die kann mich jetzt nach meiner Auferstehung nicht mehr sehen. Und wenn ich zum Vater gehe, die Welt wird mich nicht mehr sehen. Ihr aber werdet mich sehen. Johannes 14, 18 bis 20. Ich werde euch nicht Verweis zurücklassen, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Die Welt, Vers 19, wird mich nicht mehr sehen. Ihr aber werdet mich sehen. Der Herr ist nicht ein Herr, den wir anbeten, der irgendwo im Himmel auf seinem Thron sitzt, der sich aus dem Alltagsgeschehen zurückgezogen hat, der nicht weiß, in welchen Schwierigkeiten und Problemen die Menschheit steckt. Er sitzt ja sicher auf seinem Thron. Nein, er sagt, ich bin mitten unter euch, wo zwei oder drei versammelt sind. Ich bin in eurer Mitte. Und wenn wir das anschauen in der Bibel, die Frage ist ja auch, wer kann Jesus sehen? Also nochmal zurück, an dem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und der Vater ist in mir und wir sind in euch und ihr in mir. Wir sind in Jesus und er ist in uns. Er ist in uns und auch um uns herum. Wer kann Jesus sehen? Matthäus 5, Vers 8 heißt es, glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ein russischer Astronaut, als er aus dem Weltall zurückkam, sagte, Gott habe ich nicht gefunden. Ein Kind sagt, wahrscheinlich, weil du kein reines Herz hattest. Denn es steht geschrieben, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Sie werden Gott schauen. Und weißt du, was sich das Tolle ist? Es ist kein Krampf mehr mit dem reinen Herzen. Sondern Jesus hat die Vorkehrungen getroffen, damit wir ständig ein reines Herz haben können. Niemand muss mehr mit einem schlechten Gewissen durch die Welt laufen. Niemand muss mehr mit einem unreinen Leben oder Herzen durch die Welt laufen. Jesus sagt, ich komme zu dir und ich mache alles neu in dir. Es ist wichtig, dass wir das beanspruchen und genießen, was er für dich, für uns getan hat, was er für uns erworben hat. Im Alten Testament, du musstest Rituale vollziehen. Ein Tier musste geschlachtet werden. Die Sünden konnten nur bedeckt werden. Sie wurden nicht getilgt. Manchmal haben wir es heute auch, dass wir Chorus hören oder Lieder hören. Da heißt es, sein Blut bedeckt meine Schuld. Das ist natürlich theologischer Unsinn. Der Hebräerbrief sagt, Ochsen, Tierblut bedeckte die Schuld. Das Blut Jesu reinigt von Schuld, es entfernt Schuld. Also wenn Jesu Blut und nur unsere Schuld bedecken würden, wären wir nicht viel besser dran als im Alten Testament. Aber dass Jesus kam und er entfernt Schuld. Und er sagt, selig sind die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Gott sagt, ich möchte, dass ihr mich seht. Ich möchte mit euch leben. Ich möchte mit euch Vater sein. Ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. Da ihr aber nicht in der Lage seid, von euch aus die Bedingungen zu erfüllen oder so rein zu werden, heilig zu werden, gerecht zu werden, wie ich gerecht bin. Ihr kriegt das von euch aus nicht hin. Deshalb kam Jesus. Jesus trug unsere Ungerechtigkeiten. Und wenn wir jetzt ihn aufnehmen, werden wir Gottes Gerechtigkeit. Und wir haben Zugang zu Gott. Der Hebräerbrief sagt sogar, wenn wir in Schwierigkeiten geraten sind, ob nun durch andere oder wir uns selbst da hinein manövriert haben, er sagt, dann guck nicht die Schwierigkeiten an, guck nicht dein Versagen an. Guck nicht die Problematiken an, sondern er sagt, komm schnell zum Thron der Gnade, wenn du Hilfe nötig hast. Gott sagt nicht, jetzt hast du Mist gebaut, also jetzt guck mal, wie du klarkommst und dann kannst du wieder zum Gnadenthron kommen. Gott sagt, gerade jetzt, wo du versagt hast, brauchst du Gnade. Du brauchst Barmherzigkeit. Deshalb ist mein Thron, der Gnadenstuhl, immer offen. Der Römerbrief sagt, Jesus Christus ist unser Gnadenstuhl. Seit wir Jesus haben, ist immer Gnade da. Ist immer Gnade da. Zum Anfassen, zum Greifen. Gnade ist da für dich und für mich. Willst du Jesus sehen? Die Frage ist, wollen wir Jesus sehen? Das ist das Wichtigste für mich in meinem Leben. Gott zu sehen, Jesus zu sehen, im Alltag mit ihm zu sein. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich eine Entscheidung treffen, was wir anschauen, wie oder was wir leben wollen, vor allem mit wem wir leben wollen. Manches Mal ist es so, dass wir nicht mit aufrichtigem Herzen zu Gott kommen. Und wir denken, wir können Gott irgendwie ein vom Pferd erzählen. Der blickt sowieso nicht durch. Er ist ja schon sehr alt. Aber weißt du, Gott sagt in Bezug auf Israel und Juda, diese beiden Reiche, das Nord- und das Südreich. Jeremia 3, Vers 9. Leichtfertig hat sie, Juda, Götzen aus Holz und Stein verehrt. Im Vers 8 sagt er, ihr habt Hurerei betrieben, ihr habt mich habt ihr eingetauscht gegen jemand anders. Ihr habt mich eingetauscht gegen etwas Vergängliches, gegen Götzen. Leichtfertig hat sie Götzen aus Holz und Stein verehrt und den Bund mit mir gebrochen. Auf so entweihte sie das Land. Und danach kehrte sie zu mir zurück, aber sie tat es nicht von ganzem Herzen, sondern heuchelte mir bloß etwas vor. Das sage ich der Herr. Wir kennen diese Schriftstelle, der Herr aber schaut das Herz an. Wenn wir etwas tun, was vielleicht auch nicht so astrein war, aber wir wollen ja anderen klar machen, ich habe das mit aufrichtigem Herzen gemacht. Ja? Und Gott weiß, dass du mit aufrichtigem Herzen den Mist gebaut hast. Er weiß es, er kennt unsere Herzen. Er kennt aber auch unsere Aufrichtigkeit, wo wir ihn wollen. Er sieht so einen Zachäus und er sieht dich auch, wenn du heute Morgen hier sitzt wie so ein Zachäus und sagst, irgendwie fühle ich mich oft wie auf dem Trocknen. Jesus ist hier, um dir zu begegnen, um sich dir zu zeigen. Aber wir sollten von ganzem Herzen es tun. Er sagt, Juda kehrte nicht um von ganzem Herzen. Sie haben geheuchelt. So, oh Gott. Und er schildert dann, Jeremia 3 liest. Dann kommen sie zu mir und sagen, oh Vater, du bist ja mein Vater. Oh Gott, wie schön, dass du unser Vater bist. Und Gott sagt, das tun sie nur, weil sie jetzt etwas von mir wollen. Aber in echt, umkehren wollen sie nicht. Sie heucheln mir etwas vor. In Johannes 12, Vers 24 steht geschrieben, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wir hatten das in Johannes 12 gelesen mit den Griechen, die kamen, wir wollten Jesus sehen. Nachdem die Jünger des Johannes zum Johannes gegangen sind, war ja die Rede Jesu nicht zu Ende. Ich hatte da erst aufgehört bei Vers 21, Herr, wir möchten gern Jesus sehen. Und Jesus fährt dann fort in Johannes 12, 24, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und er sagt, wenn wir Frucht bringen wollen, es bezieht sich nicht nur auf Jesus, sondern auch wenn wir Frucht bringen wollen, er sagt, dann muss das Weizenkorn, du und ich, wir müssen wie Jesus in die Erde fallen. Dies in die Erde fallen, das steht im Partizip Aorist und bezeichnet eine einmalige, punktuelle Handlung. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe, von heute an werde ich nicht mehr mir selber leben. Das ist so eine Entscheidung. Als ich im Gefängnis damals saß, ich habe es letzten Sonntag gesagt, da habe ich diese punktuelle Entscheidung getroffen. Ich habe nicht gesagt, so ein bisschen mehr mit Jesus und noch mehr mit Jesus und noch mehr mit Jesus. Nein, ich traf damals in meiner Gefängniszelle eine Entscheidung. Mit diesem Jesus werde ich den Rest meines Lebens leben. Eine punktuelle Entscheidung. Und die nicht widerrufen, nicht rückgängig gemacht wird. Und wenn wir rausgefallen sind, rausgegangen sind, dann ist es nicht so, Herr, ich versuch's nochmal. Ne? Howard Carpenter singt, hey, versuch's nochmal mit mir, ob's gut geht oder nicht, wir werden es entscheiden. Nein. Wir versuchen nicht. Ich meine, Gott spielt mit uns nicht Versuchskaninchen. Gott sagt, triff eine punktuelle Entscheidung. Ich will ganz mit dir gehen. Ich will ganz mit dir gehen. Dann, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und dann sagt er etwas, wer sein Leben, wörtlich seine Seele, liebt, verliert es. Wer sein Leben, seine Seele in dieser Welt hasst, wer sein Leben hasst, er sagt, wird es zum ewigen Leben bewahren. Interessant hier, wer sein Leben liebt, wer seine Seele, sein eigenes Leben liebt. Wer sagt, ich will mich nicht ganz hingeben. Ich will auch nicht sterben. Ich will zwar Frucht bringen, aber bitte ohne Beerdigung. Ich will zwar Frucht bringen, aber ohne gepflanzt zu werden. Funktioniert nicht. Wenn du die Tomatenkerne in deiner Tüte auf deine Fensterbank legst und du kannst jeden Tag vorbeigehen mit Gebet, sprießet, oh ihr Tomatenpflänzchen. Solange du sie nicht in die Erde tust, bleiben sie trocken in der Tüte und irgendwann werden sie auch nicht mehr keimen, weil sie ausgedörrt sind. So, es muss gepflanzt werden. Alles, was Frucht bringt, Frucht bringen will, Frucht bringen soll, muss gepflanzt werden. Es verliert seine bisherige Identität und bringt Neues hervor. Und das ist, der Herr sagt, pflanze dein Leben. Wer sein Leben liebt, sagte Particip Praesens, beschreibt eine Andauer oder wiederholte Handlung. Ach, ich will zwar mit diesem Jesus gehen, aber mein eigener Kram ist auch noch gut. Jesus hat zwar gesagt, lass dich in die Gemeinde pflanzen, sei ein lebendiger Baustein. Ja, aber ich bin doch nun mal gern der Baustein, der auf der Baustelle spazieren geht, der rumliegt. Da wirst du nie eingebaut. Wir müssen aktiv uns einbauen lassen. Als ich dann aus dem Gefängnis kam und nach Wuppertal kam, sehr konservative Gemeinde. Und dann kam ich dorthin und ich war natürlich das Gespött. Ich wollte in die Jugendgruppe mit rein. Aber die haben gelacht über den komischen Typ, der da kam. Mit seinen vernieteten Hosen und Jacke und mit seinen langen Haaren. Dünn wie ein Spargel, hätte es als Tomatenstab benutzen können, um sie anzubinden. Ja, du glaubst es nicht, ich war wirklich mal schlank. Weißt du, und die waren albern, inklusive meiner Frau. Ja, wir haben gespottet, sie haben gedacht, und ich habe gesagt, ist mir zu blöd hier. Es ist mir hier zu blöd. Ich werde alleine mit Gott leben. Und dann bin ich weggegangen. Ich habe meine Bibel gelesen, aber ich merkte, ich baue ab, ich baue ab, ich baue ab, ich baue ab. Und es fehlt die Beziehung, es fehlt Gemeinschaft mit den anderen. Und dann sitze ich da eines Abends und denke nur, wenn ich alleine bleibe, wenn ich für mich bleibe, den Weg des geringsten Widerstands suche, wenn ich alleine bin, nervt mich wenigstens keiner. Wenn ich alleine bin, kann mir auch keiner sagen, was richtig und was falsch ist, denn das entscheide ja ich, gemäß meiner Erkenntnis. Aber ich sitze da eines Abends und der Herr sagt, Herbert, geh zurück in die Gemeinde. Ich habe gedacht, nee, das kann nicht wahr sein. Aber er ist der Herr. Und ich bin zurückgegangen. War die Situation anders? Nein, nein. Da kam dieser Herbert, so wie er nun mal aussah. Und meine Frau und ihre Freundin haben da noch einen wunderbaren Namen für mich erfunden, mit dem sie mich dann fast täglich ärgerten. Und weißt du, aber ich bin geblieben. Ich bin geblieben. Ich habe gesagt, Gott hat gesagt, du gehst dahin. Und Gott fing an, weiter den Prozess der Veränderung, der Verwandlung fortzuführen. Wenn das Weizenkorn allein bleibt, bringt es nicht Frucht. Und Gott hat verwandelt, so, dass sie schließlich sagten, Mensch, der Herbert, der soll. Und sie merkten, Gott ist mit mir. Ich war jeden Tag und auf der Straße und habe das Evangelium verkündigt. Das tue ich bis heute, wo immer ich unterwegs bin, gebe ich die gute Nachricht weiter. Und da haben die Leute, Herbert, du solltest unser Jugendleiter werden. Wir sehen, was Gott mit dir tut. Wir sehen, wie engagiert du bist. Und die Alten sagten, der Herbert, der sollte Jugendleiter werden. Gott sei Dank war ich nicht auf diesem Job aus. Ich habe natürlich gedacht, nee. Ich habe auch nicht von Gott gehört, dass ich das tun sollte. Und Jesus sagt, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Das Wort für verlieren, das heißt Apolymie, bedeutet zugrunde richten. Kommt von Apo, von weg, und Olio bedeutet zerstören. Im Neuen Testament bedeutet es töten, zerstören, ins Verderben stürzen. Er sagt, wer sein eigenes Leben liebt, richtet es zugrunde. Er zerstört es. Wir denken, es kann nicht sein, wenn ich alleine für mich bin, dass ich zerstört bin. Merkt ihr, wir wollen immer klüger sein als Gott. Gott sagt, ich weiß, wie du gebaut bist. Ich weiß, wofür ich dich gemacht habe. Wenn du deine Eigenliebe weiter pflegst, dann wird dich das töten. Dann wird das deinen Glauben töten. Es wird deine Spiritualität töten. Es wird alles, was ich in dich gelegt habe, es wird es töten. So müssen wir eine Entscheidung treffen. Ich gebe mich rein in den Leib Christi. Wer sein Leben liebt, wird es töten, zerstören. ins Verderben stürzen. Wer sein Leben, seine Seele in dieser Welt hasst, interessant, ich habe gedacht, wie kann Jesus nur so krasse Worte benutzen? Das Wort für hassen ist miseo. Das steht auch im Partizipresens. Es ist eine andauernd wiederholte Handlung. Das heißt, ich muss im Alltag, im Leben immer wieder eine Entscheidung treffen. Nein, ich werde nicht meine Eigenliebe pflegen, sondern ich bin geboren, in das Reich Gottes hineingeboren, um mit Gott zu leben, um mit seinen Kindern zu leben, Gemeinschaft zu haben. Wer seine Seele in dieser Welt hasst, miseo hassen, bedeutet mit Hass verfolgen, verabscheuen, weniger leben, kommt von Misos, mies drauf, ne? Okay, Misos, Hass. Man könnte miseo auch übersetzen, nicht lieben oder nicht wollen, weil es fast immer im Gegensatz zu agapao, zu agape, Liebe ist. So, und Gott sagt, ich muss mir entscheiden, in dieser selbstlosen Liebe, in dieser Agape zu leben, oder er sagt, Philio, wer seine Seele liebt, Philio, ach, es ist nett. Es ist auch nett, Philio, da kommt auch die Freundschaft, Bruderschaft hin. Philio, das ist doch schön, so, ach, mein Glauben auf meine Art zu leben, so wie ich denke, das ist gut für mich. Jesus sagt, das richtet dich zugrunde. Wir müssen eine Entscheidung treffen, ich will den Weg mit Jesus gehen und vor allem ich will eine Beziehung mit ihm. Die Frage für dich und mich, für uns ist, ist mir seine Gegenwart so wertvoll, so kostbar, dass ich sie oder ihn mit nichts auf der Welt eintausche? Oder auch zu sagen, Herr, ich hasse, was du hast, und ich liebe, was du liebst. Ich hasse, was du hast. Und ich liebe, was du liebst. Aber es ist so wichtig. Weißt du, in diesem Leben der Gegenwart Gottes, das ist immer wieder eine Entscheidung, die wir treffen. So, sagen, ich will mit dem Vater leben. Ich will Gemeinschaft, Beziehung mit dem Vater haben. Es gibt Umstände, Situationen, Menschen, Dinge, die uns rausreißen wollen. Familienprobleme, Eheprobleme, Jobprobleme oder vieles mehr. Das Leben ist so komplex, so viele Dinge sind da, die uns rausziehen wollen aus einer Beziehung mit Gott oder was wir gekränkt wurden oder beleidigt wurden. Und jetzt lassen wir zu, dass das Beleidigtsein uns aus der Gegenwart Gottes rausträgt. Und Gott sagt, tu es nicht. Die Liebe rechnet doch das Böse nicht zu. Sie lässt sich nicht erbittern. Ich habe dir doch meine Agape gegeben, diese selbstlose Liebe. Und dann entscheiden wir uns zu lieben, selbst wenn der andere nicht verdient hat, dass wir ihn lieben. Aber ich entscheide mich zu lieben, wie Gott liebt. Warum? Ich habe es nicht verdient, dass Gott mich liebt. Und er liebt mich trotzdem weiter grenzenlos, ohne Ende. So. Jesus sagt in diesem Zusammenhang mit dem, wer sein Leben verliert, Vers 25 hatten wir gesehen, Vers 26 sagte, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. Das hat mich ja doch gestern gejuckt anzuschauen. Der Vater kommt und ehrt mich. Ich habe gesagt, der Vater ehrt mich? Steht da Ehren? Und ich fand es sehr spannend, sehr interessant, was ich da entdeckte. Wenn jemand mir dient, so wird mein Vater ihn ehren. Das griechische Wort heißt timao und bedeutet schätzen, bewerten. Es bedeutet einen Preis bestimmen, abschätzen, schätzen, bewerten, ehrenwürdigen. Das heißt, wenn wir Jesus dienen, dann schaut der Vater uns an und sagt, wie meint der Herbert das? Meint das echt, wirklich echt? Oder kommt er wie Jeremia, wie Judah und sagt, ich will was von Gott, deshalb muss ich ihn irgendwie gute Stimmung bringen? Aber das Interessante ist, wer mir nachfolgen will, wer mir dienen will, den wird mein Vater ehren. Mein Vater wird ihn anschauen und bewerten. Er wird bewerten, abschätzen, wie meint es diese Person? Ist doch interessant, nicht wahr? Wenn wir das lesen, normal lesen, den wird mein Vater ehren. Dann denken wir gleich, Da kommt die Kutsche mit 6 weißen Rössern vorne, eine wehende goldene Flagge. Tatrü, tata, tata, der Herbert kommt, hebt ihn hoch, ehrt ihn. Das denken wir, mit Ehren verbinden wir doch, bring mich aufs Podest. Aber das heißt, Gott sagt, ich schaue dich an. Das ist dasselbe Interessante, was ja auch geschrieben steht in Mose. Da steht geschrieben, der daheim sucht die Missetat der Väter bis ins 3. und 4. Glied. Das heißt, er bestraft die Nachkommen für die Schulden der Väter, so ist es übersetzt, ist natürlich nicht wahr. Wisst ihr, was da im Grundtext steht, im Hebräischen? Da steht geschrieben, der daheim sucht oder der anschaut, der die Nachkommen anschaut und sagt, leben sie anders als ihr Vater. Es steht nicht, der daheim sucht, steht überhaupt nicht da geschrieben. Das ist, haben christliche Bibelübersetzer übersetzt. Bücher sind darüber geschrieben, dass wir an den Sünden der Vorfahren Strafe erleiden. Die Hoffnung für alle übersetzt sogar, Gott wird sogar die Kinder und die Urenkel dafür bestrafen. Welch ein Bild von Gott. Das ist nicht der Gott, den ich kenne. Das ist auch nicht der Gott, der geschrieben wird. Aber der daheim sucht die Missetat der Kinder. Gott sagt, der Vater vom Herbert, der hat schlimm gelebt. Okay, ich werde schauen, wie lebt der Herbert? Lebt er genauso einen gottlosen Lebensstil wie sein Vater? Oder ist er doch jemand, der mit mir leben möchte? Der sagt, ich will nicht leben wie mein Vater. Das ist Heimsuchen. Gott sagt, ich stelle mir ihn vor, ich schaue ihn an und bewerte den Lebensstil. Und gemäß des Lebensstils, den ich auch mit Gott lebe, werde ich mehr oder weniger Verantwortung bekommen. Verantwortung. Wenn Gott weiß, er würde mir viel Verantwortung geben und es würde durch meinen Lebensstil ihm Unehre machen, seinem Reich schaden, sagt Gott, meine Bewertung fällt so aus, Herbert, in dem Maß kann ich ihm jetzt Autorität geben, in dem Maß kann ich ihm Dinge anvertrauen, aber darüber hinaus kann ich nicht gehen, weil sein Charakter noch nicht stimmt. Gott bewertet es. Er schaut uns an. Wie ist es gemeint? Wenn mir jemand dient, folge mir nach. Mein Vater wird ihn ehren. Natürlich heißt es auch ehren, würdigen, verehren oder werthalten. Gott sagt, gut machst du das. Ich bleibe bei meinem Namen. Gut machst du es, Herbert. Ich freue mich, dass du so anders bist wie dein Vater. Ich freue mich, dass du so anders bist. Ich freue mich, dass du in den Fußstapfen deines Großvaters, deines Opas gehst. Oh, mein Opa, das war so ein gottesfürchtiger Mann. Seine Gottesfurcht hatte Einfluss auf das ganze Leben bis hin zur Behandlung von Tieren. Ich weiß noch, wir als Jungs, wir liebten es, die Pferde zu scheuchen, ob nun mit dem Wagen oder geritten. Aber wir haben Wettkämpfe organisiert außerhalb des Blickwinkels von Opas Augen. Und die Pferde, wir haben sie gejagt. Sie waren mit Schaum bedeckt, so haben sie geschwitzt. Und Opa hatte gesagt, hütet euch. Die Tiere gescheucht nach Hause. Ich sehe es. Wenn die Tiere nass sind, dann weiß ich, ihr habt sie wieder gescheucht. Mein Bruder und ich, wir hatten eine super Idee. Wir haben sie gescheucht und dann sind wir immer in so einen Teich gefahren. Da war so ein Staubeckenbereich. Dann sind wir mit den Pferden rein und dann haben wir sie gebadet. Und dann sind wir nach Hause gekommen. Opa, die Pferde sind nass, aber wir haben sie gebadet. Wir haben Opa getäuscht. Aber Opa war ein gottesfürchtiger Mann. Und Gott schaut, ist der Herbert wie der Opa mehr oder wie sein Vater? Oh, ich sehe, der Herbert will mich. Der Herbert sucht mich. Der Herbert will mit mir leben. Gott sagt, gut, das bewertet er. Das ist Heimsuchen in der Bibel. Heimsuchen ist, du wirst nicht, Hesekiel 18 sagt eindeutig, der Vater, der Sohn wird nicht zur Verantwortung gezogen für die Missetat des Vaters. Wird er nicht. Wir haben da Bücher auch von Dr. Heselbart, sie stimmen einfach nicht. Ich habe es durchgearbeitet, sie stimmen so nicht. Das muss man ganz einfach auch mal klar und nüchtern so sehen und sagen. Herr, Bist du es mir wert? Oder die Frage ist, ist er es mir wert? Wenn ich so durch den Alltag gehe, dann sind manchmal Entscheidungen, wo der Herr sagt, wenn du jetzt das dafür dich entscheiden würdest, dafür aber würde meine Gegenwart nicht mehr so stark bei dir sein. Würdest du es eintauschen? Dann sage ich, nein, Herr, das tausche ich nicht ein. Nein, seine Gegenwart ist mir wichtiger als alles andere auf der Welt. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Wie kann ich jetzt Jesus sehen, praktisch sehen? Psalm 17, Vers 15 sagt David, ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Ja, hallo, der David wacht in seinem Bett auf. Wenn ich erwache mit deinem Bild, hat er dann ein Foto von Gott hängen? Nee, er hatte eine Beziehung mit Gott und er wusste um die Gegenwart Gottes in dem Raum. Und ich sage es, ich liebe es. Ich liebe es auch heute Nacht. Ich habe mich ins Bett gelegt und gesagt, Vater, wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass deine Gegenwart da ist. Berühre mich, Vater. Und dann ist der Vater da und dann, er berührt dich, er ist einfach da. Und dann morgens wachst du auf. Heute Morgen habe ich es nicht gemacht, keine Ahnung, warum nicht. Aber normal wache ich morgens auf und sage, guten Morgen, Vater. Und das sage ich vor allem, wenn ich so ganz, vielleicht war ich heute sehr frisch irgendwie. Aber normal so, ihr wisst, verspeise den Wecker, dass er nie wieder dich quält. Das heißt, ich müsste mein Handy aufessen, da bimmelt er im Bauch den ganzen Tag. Ne, das lassen wir auch mal lieber. So, Vater, guten Morgen. Egal wie ich mich fühle, egal wie schlapp ich bin, egal was geschehen ist, egal ob ich gut geschlafen habe oder nicht, er ist doch da. Er ist im Schlafzimmer. Er ist gegenwärtig, er ist jetzt hier. Er ist jetzt hier, mitten unter uns. Er ist hier. Und es ist so wichtig. 1. Johannes 1, Vers 3 sagt Johannes, was wir gesehen und gehört haben früher, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft. Er sagt nicht, war unsere Gemeinschaft. Jetzt, aktuell, es sind ein paar Jahrzehnte später, als Johannes diesen Brief schrieb. Jahrzehnte später, Jesus war zum Himmel gefahren. Aber er sagt, ich komme dann wieder, werde in euch wohnen und werde um euch sein. Ich werde jeden Tag bei euch sein. Und der Herr war mit ihnen und bestätigte, was sie predigten, durch mitfolgende Zeichen. Er ist immer da. Und Johannes sagt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Sie ist, das ist Gemeinschaft, jeden Tag. Es geht nicht um Andachtsprogramme. Es geht um eine persönliche Beziehung mit ihm. Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn. Der Heilige Geist in uns offenbart uns Jesus. Er offenbart uns den Vater. Und ich will dich ermutigen, entwickle ein Bewusstsein seiner Gegenwart. Wie fangen wir das an? Ganz praktisch. Gute Nacht, Herr. Wie schön, dass ich ein Bett habe und dass du hier bist. Wenn ich mich hinlege, eins werde ich nicht tun. Ich habe keine Fürbitte. Ich habe keine Anliegen. Ich will nur eins, dass der Vater da ist. Und dann liege ich unter meiner Decke und der Vater ist da. Der Herr ist da. Und morgens, wenn du aufwachst, egal, ob mit einem fröhlichen oder gestressten Gesicht. Er ist immer noch da. Und wie entwickle ich dieses Bewusstsein der Gegenwart Gottes? Indem ich in jedem Zustand meines Lebens sage, ich bin so froh, Vater, dass du hier bist. Wenn im Alltag Herausforderungen sind, wo ich sage, wie soll ich das bewältigen? Das kriege ich jetzt nicht hin. Dann sage ich, ich bin so froh, Vater, dass du hier bist und dass du dich darum kümmerst. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Und das beglückt mein Herz. Und der Vater, wenn du ihn sagen willst, ich kümmere mich darum. All eure Sorgen werft auf ihn. Er wird sich darum kümmern. Ich glaube das. Und weil ich das glaube, erlebe ich das auch so. Er kümmert sich tatsächlich um meine Anliegen. Das sind manchmal Situationen, die scheinen hoffnungslos verfahren. Aber der Vater, er regelt es. Entwickle und pflege ein Bewusstsein seiner Gegenwart. Ich glaube, dem voraus muss auch diese Zachäus-Haltung sein. Ich muss unbedingt Jesus sehen. Als ich in der Bibel feststellte, dass Leute, obwohl Jesus zum Himmel gefahren war, sie hatten jeden Tag eine Beziehung mit ihm. Echte, reale Beziehung. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das hat er noch nie zurückgenommen. Und ich stellte in der Bibel fest, der Herr sprach mit ihnen, sie sprachen mit ihm. Es war ein Austausch. Und als ich das entdeckte, wie diese Leute leben, da fing ich damals an, Gott, ich will um alles in der Welt deine Gegenwart. Alles, was deine Gegenwart zurückdrängt, was dich daran hindert, dich auf mir niederzulassen. Ich weiß, dass du in mir wohnst, weil ich Jesus aufgenommen habe. Aber ich möchte dieses Bewusstsein deiner Gegenwart, dass ich weiß, er ruht auf mir. Und du gehst durch den Supermarkt und er weiß, er ruht auf dir. Du gehst durch den Baumarkt und du weißt, er ruht auf dir. Er ist da. Aber das ist entwickelt worden. Das ist, Vater, ich will bewusst deine Gegenwart wahrnehmen. Vater, ich will deine Gegenwart. Ich habe das über Monate gebetet. Jahre davor Dinge angeschaut. Vater, ich brauche deine Gegenwart. Und auf einmal war er da. Er war die ganze Zeit da. Aber auf einmal merkte ich, wow, er ist da. Ich habe etwas gelesen, die Tage will ich gerne euch nochmal so weitergeben. Jemand sagte, unser persönliches Leben muss ein Leben der Anbetung sein, um die Veränderung zu erfahren, nach der wir uns sehnen. Wir wollen manches Mal durch Programme, durch ein Seminar oder dergleichen, dass uns das verändert. Das wird in unserem Denken Dinge ändern. Wir werden anders denken, wenn wir vielleicht so ein Seminar besucht haben. Das ist gut, dass wir es besuchen. Aber den Charakter, unser Wesen verändern, kann kein Seminar dieser Welt. Es kann nur er. Und er sagt, gibst du mir Raum? Ich will das gerne in dir tun. Ich will das gerne in dir tun. Oder was habe ich noch gelesen? Es gibt nur zwei grundlegende Emotionen im Leben. Liebe und Furcht. Meine Liebe zu ihm wächst, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf seine Liebe zu mir richte. Wir schauen manchmal das verkehrt an. Wir schauen an die Umstände, die Situation. Wir schauen unser Versagen an. Und je mehr du dein Versagen anschaust, umso größer wird es und umso mehr scheint es Macht zu gewinnen, dich zu beherrschen. Ich glaube, wir müssen unseren Blickwinkel ändern. Wir müssen schauen, ich bin geliebt. Egal was ist, mein Vater ist für mich. Mein Vater liebt mich. Er ist auf meiner Seite. Ich bin so froh. Weißt du, ich fing dann an, damals zu beten, auch wenn ich Fehler gemacht habe. Vater, ich habe Fehler gemacht, ich habe versagt. Ich bin so froh, dass ich dich habe und dass du das in meinem Leben korrigierst. Ich bin so froh, Herr, dass du da bist und dass du dich auch um meine Fehler kümmerst. Ich bin so froh. Ich zog Gott ein in mein Gelingen und in mein Versagen. Ich fing an, Gott überall einzubeziehen, ohne zu sagen, oh, weia, wenn das Gott wüsste, der weiß es. Gott einzubeziehen. Hier schreibt jemand nochmal, es wäre mehr Freude im Haus, wenn wir uns dessen bewusster wären, dass er im Haus ist. Es wäre mehr Freude im Haus, in unseren Familien, in unseren Ehen, auch an unserem Arbeitsplatz. Es wäre mehr Freude da, wenn uns bewusst wäre, er ist da. Er ist im Haus. Wenn du heute Mittag nach Hause gehst, in deine Wohnung, in dein Haus, wo immer du auch sein magst, wenn du nach Hause gehst, dann musst du wissen, er ist da. Du und ich, wir sind niemals irgendwo allein. Der Vater ist da. Nur wenn uns bewusst wird, wenn wir auf einmal wissen, er ist da, verändert das unsere Haltung, unser Denken, unser Tun. Da, wo wir vielleicht vorher uns erlaubt haben, dem anderen vielleicht lieblos, aggressiv zu begegnen, in der Lebensgemeinschaft, in der Ehe oder Familie. Wenn wir uns seiner Gegenwart bewusst werden, dann sagen wir, das möchte ich jetzt so nicht mehr tun. Es kommt niemand und sagt, du darfst nicht aggressiv sein. Aber wenn du weißt, er ist da, dann sagst du, ich will nicht mehr aggressiv sein. Ich will das nicht mehr. Und dann kommt dann, Aggressionen kommen hoch. Du sagst, Vater, du bist hier. Ich will nicht länger ein aggressiver Mensch sein. Du darfst mich verändern. Mach aus mir ein sanftmütiges Lamm. Verändere mich nach deinem Bild, so wie du bist. Viele von uns sind in dem Glauben aufgewachsen, Gebet sei viel Arbeit. Ich schätze dieses Konzept nach wie vor, inzwischen allerdings nur, wenn dem ein Lebensstil zugrunde liegt, der sich auf die Gegenwart Gottes und hinsichtlich der Beziehung zu Gott auf den Aspekt der Romantik gründet. Gebet ist am effektivsten, wenn ich verliebt bin. Der sicherste Weg, um verliebt zu bleiben, besteht darin, seine Gegenwart täglich neu zu entdecken. Und du wirst merken, wenn du es tust, egal, wenn du versagst, oh Vater, ich bin so froh, dass du da bist. Danke, Jesus, dass du mich gerade jetzt reinigst. Wenn du gesündigt hast, Herr, vergib mir, es war nicht gut, aber ich will deine Gegenwart haben. Befasse dich da nicht mit der Sünde, denn was wir bekennen, er reinigt sofort von aller Ungerechtigkeit. Wir müssen da nicht nachhängen. Unsere Gefühle, unsere Emotionen oder die Verletzung, die wir uns vielleicht durch die Sünde selbst zugefügt haben, die will uns dazu bringen, ich kann doch jetzt nicht so zu Gott kommen. Deine Seele sagt, das geht nicht. Warum? Weil deine Seele noch nicht geschmeckt hat, wie super toll es ist, zu Gott zu kommen, selbst wenn du total beschmiert bist. Seh das doch meinem Enkel. Also wenn er ganz jetzt dreckig ist. Weißt du, ich laufe mit ihm neulich und er Pfütze. Da wird richtig gespritzt. Was habe ich gesagt? Du Ferkel. Ich komme erst wieder zu dir, wenn du aufhörst, in Pfützen rumzutrampeln und den Opa voll zu spritzen. Nein, nein. Nein, nein, nein. Wir lachen, wir schmunzeln. Wenn ich natürlich jetzt über die Straßen laufe und die Leute beobachten mich und ich trampel in Pfützen, dann würden sie sagen, oh, Baby, balla, balla. Aber weißt du, Gott, wir sind seine Kinder, wir sind seine Söhne und Töchter. Er sagt, ich weiß, wie du gehst. Vater, ich will deine Gegenwart haben, ich will deine Beziehung leben. Es geht um Liebe, es geht um Romantik, es geht um, ja, ich bin mit meinem Papa unterwegs, mit meinem Vater Gott. David sagt in Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn stets, alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Dieser Psalm Davids zählt aus vielerlei Gründen zu meinen Lieblingspsalmen. In diesem Psalm geht es um die Entdeckung der Gegenwart Gottes. Er endet mit den Worten, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Fülle von Freuden, wo? In der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes. Und weißt du, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, selbst wenn du Fehler machst, dann sagst du, wie gut, Vater, dass ich dich habe. Danke, Jesus, dass du diesen Fehler für diese Sünde schon bezahlt hast. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Ich bin so froh, Jesus, dass du das für mich erledigt hast. Reinige mich. Vergib mir. Aber ich schätze deine Gegenwart. Ich schätze deine Gegenwart. Wir wollen ihn. Es geht nicht um Ausübung von Religion. Es geht nicht darum, dass du irgendwie Andacht und Bibelverse studierst und sagst, jemand sagte mir vor einiger Zeit, bei mir ändert sich nichts, dabei lese ich so viel die Bibel, er muss doch sehen, wie ernst ich es meine mit dem Bibellesen, dass ich jetzt das so... Ich sage, hallo, Herzchen. Sag ich, du bist ja voll auf Leistung. Du willst Gott bestechen mit Bibellesen? Ihn dafür bezahlen? Weißt du? Manchmal ist, also ich finde wichtig, Bibel zu lesen, Bibel zu studieren, auch auswendig zu lernen. Aber Bibellesen ist kein Ersatz für Gegenwart. Kein Ersatz. Manchmal ist weniger Lesen mehr und mehr Zeit zu verbringen mit ihm. Wir können ja natürlich, ich kann Marita die tollsten Dinge vorlesen. Sagen, Schatz, auch heute Morgen habe ich wieder was für dich präsent. Ich habe es gestern geschrieben, es sind nur 3-4 Seiten, aber das muss ich dir jetzt lesen. Siehst du, was du für einen tollen Mann hast? Der schreibt dir so lange Briefe. Ja. Ja. Den ersten Tag mag es vielleicht noch gut sein, aber dann wird der Marita, oh Herr, wie einfallslos. Vater, kannst du mal mit meinem Mann sprechen, dass er diese Briefe mal aufhört und mich einfach nur mal in den Arm nimmt, einfach mir nur mal einen Kuss gibt, einfach mich nur mal lieb hat. Beziehung. Nichts ersetzt die Beziehung mit ihm. So, ja, wir tun, wir schauen ein Wort, wie er ist. Da entdecken wir, wie er ist, wie er liebt, wie er sich verhält, was er tut. Wir entdecken es. Ich lade dich ein. Das Thema heute ist, ich will gerne Jesus sehen. Ich will gerne Jesus sehen. Willst du Jesus sehen? Ich sagte, es gibt eine Gegenwart in unserem Alltag. Wenn du da reinkommst, fange an, es zu suchen, fange an, es zu pflegen. Fange an, jeden Tag, egal wo du bist. Du hast Stress in der Familie oder im Job. Ich bin so froh, Vater, du bist hier. Vater, du bist hier. Vater, du bist hier. Und der Friede Gottes wird sich ausweiten in dir. Es sind nicht die Worte, die du sprichst. Der Vater sagt, ach, da ist jemand auf dem Maulbeerbaum, der will mich. Vater sagt, ich komme, lass uns zusammen essen, lass uns zusammen feiern, lass uns miteinander gehen. Ich lade dich ein zu einem Lebensstil der Gegenwart Gottes. Er ist in uns, er wohnt in uns, aber die meisten wissen es nicht. Wenn du weißt, geh heute Mittag nach Hause in deine Wohnung und bei allem, was du tust, denke mal dran, er ist hier anwesend in meiner Wohnung. Ich spreche alles mit dem Vater. Ich koche ja gerne. Ich liebe es zu kochen. Selbst da, dann stehe ich am Herd und mache was. Sag ich, Vater, ne? Ich bin ein toller Koch, oder? Der Vater sagt, ja, machst du gut. Das machst du wirklich gut. Ich mache das mit ihm. Ja? Wenn ich die Spülmaschine einräume, das ist mein Job. Spülmaschine einräumen, das ist mein Job. Das ist einfach mein Job. Und niemand leide unter euch als einer, der in ein fremdes Amt greift. Also hüte dich, meine Spülmaschine einzuräumen. Das ist mein Job. Mülleimer raustragen ist mein Job. Dinge sind mein Job. Das ist einfach mein Job. So, nicht weil man mich dazu verdonnert hat, weil ich mich dazu entschieden habe. Ja, wie gut. Du bist da, Vater. Ich Müll einmal raustrage, Spülmaschine einräume, ausräume. Es ist so gut, dass du da bist, Vater. So gut. Ängste kommen. Oh, Vater, ich bin so froh, dass du dich darum kümmerst. Ich spreche sofort mit dem Vater. Vater, gewöhne dir an, sofort mit dem Vater zu sprechen. Und du wirst merken, auf einmal kommt ein Bewusstsein der Gegenwart Gottes in dein Leben. Und du wirst sagen, will ich nie wieder missen. Dann wirst du manchmal vor Entscheidungen stehen. Die Frage wird dann, tausche ich das jetzt, diese Tat oder diese Handlung, tausche ich die ein für die Gegenwart Gottes? Du sagst, nee, das tausche ich nicht ein. Und dann sind solche vielleicht heute Morgen hier, die bewusst Dinge in ihrem Leben haben, die ausgeräumt werden müssen. Weil Sünde, die wir aufrechterhalten, die wir leben, sie bildet immer eine Scheidung zwischen uns und Gott. Dabei ist das Blut Jesu da, um uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Aber wir holen Vergebung und dann sündigen wieder. Vergebung und dann wieder. Vergeben, wieder in die Pfütze. Vergeben, wieder in die Pfütze. Vergeben, wieder. Gott möchte nicht, dass dein Leben ständig in der Pfütze endet. Und vielleicht musst du das, was dich immer wieder in die Pfützen deines Lebens treibt, vielleicht musst du das heute einfach mal ablegen. Und deshalb will ich heute Morgen auch Gelegenheit geben. Wir haben hier einen Zettel. Da kannst du draufschreiben, was du tun willst. Aber vielleicht, und alles ist okay, da sind auch noch Zettel, willst du einfach sagen, ich will Jesus sehen. Dann kannst du nach vorne kommen und auf dem Zettel schreiben, ich will so gerne Jesus sehen. Schreib auf den Zettel, ich will so gerne Jesus sehen. Und dann sagst du es mit diesem Zettel. Ich will so gerne Jesus sehen. Den Zettel kannst du mitnehmen. Wenn du Schuld zu beseitigen hast, du sagst, die lege ich ab, den Dreck will ich nicht mehr mit mir rumschreiben, dann schreib es auf den Zettel, das lege ich jetzt ab, das will ich nicht mehr. Schreib es auf, sag Gott, davon trenne ich mich heute. Ich hasse, was du hast und ich liebe, was du liebst. Und dann schmeißt du den Zettel in den Papierkorb, wir entsorgen ihn, dein Name steht ja sowieso nicht drauf. Aber wenn du hier nach vorne kommst, ich will gerne Jesus sehen. Schreib es drauf, schreib vielleicht deinen Namen drauf, Datum drauf und dann leg es in der Bibel. Ich weiß, die meisten haben halt Handy. Überleg dir eine Idee, dass du jeden Tag hast, ich will so gerne Jesus sehen. Dass wenn du abends ins Bett gehst, ich will gerne Jesus sehen, klebst an deinen Kühlschrank, ich will so gerne Jesus sehen. Oder in deinem Schlafzimmer, in deinem Bad an den Spiegel, ich will so gerne Jesus sehen. Ich weiß, wenn deine Frau sagt, da wird nichts an den Spiegel geklebt. Da gibt es Stress. Du verschmierst mir den Spiegel. Dann such dir ein anderes Plätzchen. Kleb auf den Rücken deiner Frau und merkt es dann gar nicht. Dann siehst du, nein, tu das nicht. So, also, finde einen Weg, dich selber zu erinnern. Ich will die Gegenwart Gottes in meinem Leben. Ich will so gerne Jesus sehen. Und wenn jemand Gebet wünscht, komm zu mir, wir sind gerne hier, ich bin gerne da, um mit dir zu beten. Hier sind übrigens auch noch Zettel, da kannst du auch schreiben. Wunderbare Jesus, wir lieben dich.